redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und nicht aus Köln zugeschaltet, sondern selbst nach Köln gefahren bin ich zu Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Und jetzt sitzt der Kerl in meinem Arbeitszimmer, umrahmt von vielen tausend Büchern.
Trinkt deinen Tee und isst deine...
Wie nennt man die?
Teigbatzen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Heute, die Befreiung von Phnom Penh.
Genau.
Phnom Penh, Kambodscha, ist die Hauptstadt von Kambodscha?
Ist Kambodscha und...
Nee, Hauptstadt ist Ho Chi Minh Stadt, ne?
Damals.
Nee, also Phnom Penh. Ich überlasse die Expertise dir.
Genau. Also wir sind tatsächlich in Kambodscha und Phnom Penh. Und Phnom Penh wurde Anfang Januar 1979 von vietnamesischen Truppen befreit.
Also vietnamesische Truppen haben Phnom Penh befreit, nicht die waren da drin und sind da rausgeschmissen worden, wurden von...
Ja, genau, so rum. Okay, also von außen wurden sie befreit, und zwar von der Herrschaft der Khmer Rouge, der Roten Khmer. Mhm. Und die waren also 4 Jahre an den Schalthebeln der Macht und haben dieses Land 4 Jahre lang wirklich fürchterlich fertig gemacht und sind im Grunde genommen mit die Totengräber dieses Landes gewesen für eine ganz, ganz lange Zeit. Jeder von uns hat so den Begriff im Kopf, Killing Fields. Ja. Das war also ein Dokumentarfilm, der nachgewiesen hat, sehr viel später erst, der nachgewiesen hat, dass eben diese Todesstätten über das ganze Land verteilt waren. Und es war so brutal, dass also schon allein das Tragen einer Brille ausreichte, um dich zum Intellektuellen zu stempeln, der dann umgebracht wurde, weil er eben ein Intellektueller war.
War das dann auch so eine Art? Ich bin gerade sehr irritiert, dass es die nur 4 Jahre da unten geherrscht haben, weil die Roten Khmer klingt für mich so, als hätten die Jahrhunderte da unten. Also dann scheinen die wirklich so einen Wahnsinnseindruck gemacht haben, selbst auf mich. Aber war das dann sowas wie so eine diese chinesische Kulturrevolution,
was nein,
die da
nein, versucht nein. haben also nachzuäffen? Khmer ist erstmal der Begriff Khmer ist sozusagen der ist schon Jahrhunderte alt, bezeichnet eine bestimmte Kultur, die eben in diesem Land vorherrschte. Ja. So. Und dann wurde es die rote Khmer, also die rote Kultur. Und das kann man eher bezeichnen als stalinistisch geprägt, also richtig brutal, auch vor allem gegen die eigenen Leute gerichtet und mit dem Ziel, dieses Land völlig abzuschotten, zu einem Agrarstaat zu machen und alle Menschen gleich zu kriegen. Also alle sozialen Unterschiede zu eliminieren, Leute gleich zu kleiden, gleich zu bestrafen und also... Aber natürlich dann nicht auch die Führungskaste sozusagen da gleich zu behandeln, sondern die natürlich nicht. Aber das Volk sozusagen sollte völlig runtergewirtschaftet werden. Und das war auch im Ergebnis so, dass als diese Herrschaft dann vorbei war mit der Befreiung, von der wir jetzt gerade reden, dieses Land eben einfach völlig im Ruin gewesen ist und nichts mehr funktioniert nach 4 Jahren.
Das muss man halt erstmal hinkriegen, in 4 Jahren ein Land so runter zu wirtschaften.
Es ist wirklich unvorstellbar. Auf der anderen Seite, ich sag mal, die Nazi-Herrschaft und der Krieg, das waren auch nur in Anführungsstriche 12 Jahre.
Ja,
stimmt. Und da ist auch ein Schaden entstanden, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber natürlich ist 4 Jahre nicht lang. Auf der anderen Seite lang genug, um, wenn du es in Anführungsstrichen richtig machst, tatsächlich viele Millionen Menschen umzubringen. In diesem Falle waren es mehrere hunderttausend, aber das systematisch und eben nach Kriterien, die gibt es ja sowieso nicht, also wonach man Menschen umbringt. Aber eben diese Kriterien waren derartig bekloppt, dass man wirklich sagen könnte, warum tut ihr das? Ihr sägt euch den Ast ab, auf dem ihr selber sitzt, also eure Ingenieure, eure intelligenten Menschen, die, was weiß ich, auch immer in der Industrie oder sonst wo machen könnten, die bringt ihr alle um und lasst den Rest mit der Hacke übers Feld laufen, um irgendwelchen Blödsinn in der Erde zu vergraben, damit sie wenigstens was zu essen haben. Ja.
Es ist aber wirklich auch die Frage, warum tun die das? Weiß man, warum die das gemacht
haben? Nein, also ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum Stalin das gemacht hat und warum Stalin 1928 auf die Idee gekommen ist, 3,5 Millionen Bauern umbringen zu lassen, die seiner Meinung nach Lebensmittel horten und eben dem Volk vorenthalten. Was für eine Scheiße. So.
Wo kamen die denn her, diese Khmer Rouge?
Das ist also die Geschichte sozusagen.
Fällt ja nicht vom Himmel.
Nein, die Geschichte ist natürlich sehr viel länger. Mhm. Wir befinden uns tatsächlich in Indochina und wenn wir jetzt mal die lange Vorgeschichte, viele tausend Jahre Kultur einfach mal außen vor lassen und fangen einfach nach dem Zweiten Weltkrieg an, dann ist Indochina französisches Kolonialgebiet. Die Franzosen sind durch den Krieg massiv beeindruckt und beeinträchtigt und am Ende und müssen genau wie andere Kolonialmächte Teile davon aufgeben und sagen, also das können wir nicht halten. Also der Letzte, der kriegerisch aufgegeben werden musste, war Algerien dann in den 60ern. Und Teile davon eben haben auch in Indochina stattgefunden und die Franzosen hatten so die Idee, sowas Ähnliches wie das Commonwealth aufzubauen.
Ja.
Und sind damit aber wirklich krachend gescheitert, weil das eben A, so schnell nicht geht und B, auch nicht so eine lange Vorgeschichte hat. Ja.
Ein bisschen sowas gibt's noch, ne? Diesen afrikanischen Front, diesen CFA.
Ja.
Das ist so aber, wahrscheinlich so ein Relikt dessen.
Ja, aber das ist wirklich, das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Und das ist ein Versuch gewesen, der letzten Endes wirklich eher lächerlich und gescheitert ist. Also das muss man schon so sagen. So, und in diesem Zusammenhang kam das gesamte Gebiet, also Thailand, Vietnam, Laos, natürlich Kambodscha und alles, was so an kleineren und größeren Ländern sich da drumherum gruppiert, immer in Anbetracht von China, immer in Anbetracht von Russland, die ja auch in der Nähe sind, so geografisch betrachtet, und natürlich Japan, also alles diese wirklich komplizierte Konstellation, die sich da im Pazifik abspielt.
Stimmt, Japan war ja auch brutal expansiv, ja.
Wenn du das alles mit einbedenkst und dann dazu mitrechnest, dass es eben den Kalten Krieg gegeben hat, so dass wir also feststellen können, dass die unterschiedlich bewaffneten Teile einerseits von Russland und China, andererseits von den USA, teilweise aber auch Russland und China auf der unterschiedlichen Seite sozusagen bewaffnet sind, worden sind oder mit Militärberatern ausgestattet worden sind, also sozusagen von außen dieser Konflikt massiv unterstützt worden ist. Und eigentlich gehörte Kambodscha überhaupt nicht dazu, sozusagen großes Interesse zu erwecken, weil im geostrategischen Plan sozusagen war Korea viel wichtiger und Vietnam auch viel wichtiger. Thailand möglicherweise auch, aber so Korea, also
Thailand war ja nie wirklich besetzt.
Kambodscha eigentlich gar nicht. Und insofern war also Kambodscha erstmal von vielen Dingen, sagen wir, außen vor. 1954, also schon 10 Jahre nach dem Krieg, gab es eine wirklich bedeutende Indochina-Konferenz in Genf. Also Schweiz ist dann ja immer der Ort, wo sowas stattfinden kann. Und da ging es darum, dass man mit dieser Indochina-Konferenz zwei große Nachkriegskriege, also nach dem Zweiten Weltkrieg stattfindende Kriege beenden wollte. Das war der Koreakrieg und der erste Indochina-Krieg. Mhm. Man sagt immer Indochina-Krieg, das wurde später der Vietnamkrieg. Also dieser ganze Klumpatsch an Konflikten, der sich genau dort abgespielt hat, sozusagen als Ausweichplatz für Europa, kann man fast sagen. Da spielt sozusagen diese Kambodscha-Geschichte eben mit hinein. Und bei dieser Konferenz in Genf 1954 werden diese beiden Kriege beendet und sozusagen als Konsequenz dieses Krieges oder dieser Konferenz ziehen sich die Viet Minh, die Kämpfer des legendären Ho Chi Minh, in den Norden Vietnams zurück. Und der Süden steht, wie wir alle wissen, dann fortan unter dem Einfluss und dem Schutz des Westens, vor allem der Vereinigten Staaten, die dort also relativ schnell Fuß fassen und sozusagen sagen, also falls der bald kommunistische Norden dann auf euch kommt, dann helfen wir euch.
Und war das damals schon abzusehen, dass der Norden kommunistisch werden würde?
Also Ho Chi Minh und die Viet Minh waren schon eindeutig auf dieser Seite. Und wenn die sich halt in diesen Teil zurückgezogen haben, dann hätte man absehen können. Das ist aber hinterher immer leichter gesagt, als man es dann weiß. Hätte man das schon absehen können. Jedenfalls, um jetzt wieder auf Kambodscha zurückzukommen, nachdem das also diese beiden Kriege zu Ende waren und Kambodscha davon auch nicht mehr betroffen war, hat sich sozusagen das alte Königreich, Khmer-Königreich, wieder etabliert. Und bis 1970 sozusagen war es ein weltpolitisch wenig beachtetes Königreich Kambodscha. Vielleicht so als Begriff oder als Name Prinz Sihanouk wird dem einen oder anderen was sagen. Das war so ein netter, grinsender Mann, leider auch ziemlich unfähig war und der also auf dem Königsthrone saß. Und der versuchte, das Land in so eine Mischung zu kriegen zwischen Buddhismus und Sozialismus. Also religiös, politisch, so eine Mischform zu finden.
Klingt jetzt gar nicht so schlecht, ne? Irgendwie so ein Land, in dem alles allen gehört und alle nett zueinander sind, das ist vielleicht gar nicht so übel.
Ja, vor allem müssen sie nett sein. Aber der Sihanouk hatte eben auch einen schweren Stand, weil die sozialen Gegensätze im Land, die kann man natürlich nicht einfach so wegreden. Ja. Und das wissen wir ja seit der römischen Geschichte. Wenn du die sozialen Konflikte nicht löst, wird es irgendwann im Land krachen und das System, was eben diese Probleme nicht löst, hinwegfegen. Und so war das eben in Kambodscha auch. Das Ganze findet statt, Putsch von Verteidigungsministerium, und aus diesem Sumpf sozusagen, aus dieser ganzen widerständig und Oppositionstätigkeit kommt eben dann irgendwann Khmer Rouge hervor und
es hätte ja genauso eine kapitalistische Revolution sein können.
Ja, aber der Grundtenor war schon eher links als rechts. Also okay. Ne, insofern war und dieser Putsch des Verteidigungsministers, der wird dann sozusagen weiter weggeputscht. Also es kommt sozusagen eine zweite Welle, und in dieser zweiten Welle sitzen dann die Khmer Rouge. Aha. Und das Ganze findet 1975 statt, und der Anführer, der wirklich eine Ausgeburt von Brutalität war, ist Pol Pot. Mhm. Der, nachdem der Sturz stattgefunden hat, also die Vietnamesen im Land einmarschiert sind, ist er dann geflohen und hat irgendwie 20 Jahre lang irgendwo überlebt, in irgendwelchen Feldern.
Haben sie ihn denn dann irgendwann gefunden und zur Rechenschaft ziehen können?
Nee, so richtig nicht, ehrlich gesagt. Der ist natürlich abgehauen, erstmal im Untergrund gewesen, da ist er nicht entdeckt worden. Und er hat dann von Thailand aus so eine Art Guerillakrieg weitergeführt und hat gegen die Vietnamesen, die dann so eine Art Besatzungsmacht da waren, ich sag mal, versucht, Anschläge zu verüben, ist dann aber in seiner Zeit irgendwann krank geworden und ist dann 1998, wenn ich das richtig weiß, im April gestorben. Also er ist sozusagen nicht für die Dinge verantwortlich gemacht worden oder zur Rechenschaft gezogen worden. Er ist sehr wohl verantwortlich gemacht worden, aber nicht zur Rechenschaft gezogen, ja. So muss man sagen.
Aber das heißt auch, er wird wahrscheinlich nie irgendwie mal sich damit auseinandergesetzt haben,
also das müssen,
was
auf,
er da angerichtet
genau, hat. Genau, das ist auf jeden Fall genauso schwierig wie bei uns. Ich will nur noch mal sagen, also der Auslöser, sich darüber überhaupt zu unterhalten und den Einfluss der Khmer Rouge auf die Regierung in Kambodscha auch nach dem Sturz der Khmer Rouge, da waren viele Leute noch dabei, die eben auch bei den Roten Khmer waren und nun wieder in Regierungsämtern. Wir kennen das aus unserer Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, müssen.
Die wurden sehr, sehr lange von den Amerikanern unterstützt. Bei den Vereinten Nationen galt das System von Pol Pot nicht als verbrecherisch. Es wurde einfach nicht weiter verfolgt. So lange, bis dieser Film Killing Fields auftauchte und Aha. auf einmal tatsächlich dokumentarisch zeigte, da liegen 50.000 Schädel.
Ja.
Und da gibt es dann Grabungen im Lande und Recherchen nach dieser Entdeckung und nach diesem Aufschrei des Entsetzens. Und man hat dann bis zu 100 von diesen Killing Fields gefunden, im Land verteilt. Und dort sollen angeblich mehr als 100.000 Leichen vergraben sein und umgebracht worden sein. Es sind noch sehr viel mehr umgebracht worden, einfach irgendwo anders. Aber diese Killing Fields, das ist sozusagen der Begriff wie bei uns Auschwitz oder sowas, ja. Wo man sagt, boah, da, so. Und da gibt es wirklich auch ganz dramatische Darstellungen. Da werden so 250 Schädel in so einen Glaskasten getan und als, ich sag mal, Mahnmal irgendwo dahingestellt. Das ist natürlich furchtbar. Und man kann sich ja leicht vorstellen, wie auch bis zum heutigen Tage die Gesellschaft in Kambodscha darunter leidet. Zumal, genau, da gibt es wirklich sehr viele Parallelen zu uns. Sie es eben nicht hingekriegt haben, dann mit Prozessen und mit Verurteilung und mit Haft zum Beispiel. In Kambodscha gibt es vielleicht noch die Todesstrafe, weiß ich nicht, aber auch das hätte man ja sich überlegen können. Also jedenfalls so.
Das ist so eine Entkmerogisierung sozusagen. Also ne, das,
genau.
Ja, was, ja. Wie du sagtest, was wir ja nicht hingekriegt haben, also eine Entnazifizierung hatte ja nicht stattgefunden.
Nee, sie hat teilweise schon stattgefunden, aber nicht in dem Sinne, wie wir es vielleicht uns gewünscht hätten.
Aber wenn du so in die Exekutive guckst, wie da so eine strukturelle Blindheit auf dem rechten Auge und sowas, absolut, das werden absolut. Die wahrscheinlich ähnlich haben.
Absolut. Es ist aber, man muss trotzdem, und das ist einfach, ich will es einfach nur einmal gesagt haben, damit hier nicht der Eindruck entsteht, wir würden es irgendwie auf dem falschen Pferd sitzen. Die Begründung, das zu tun, war nicht nur, weil sie selber alle rechts waren, sondern, also bei uns jetzt in Deutschland, sondern weil Adenauer und Co. gesagt haben, wenn wir die rausschmeißen,
klar, es gibt niemanden,
das, wären viele Dinge nicht so gelaufen, wie sie gelaufen sind. So, da kann man jetzt lange drüber streiten. Ich finde es auch eher schlecht.
Ja, man hätte in der zweiten Welle, vielleicht in den 60er Jahren, als sich dann die Institutionen wieder stabilisiert hatten in der Bundesrepublik, da hätte man in der zweiten Welle vielleicht nochmal gucken können, ob man nicht die ganz harten Knochen vielleicht tatsächlich noch aus den Ämtern rausholen. So Glaubke, also was ist
ja, sogar. Das hätte man also alles machen können. Da wäre auch sicherlich kein großer Schaden entstanden, ja. Oberländer und Co. Aber trotzdem ist es, das war halt die Begründung. Mhm. Und es macht ja wenig Sinn, wenn man da hinterher sitzt und das moralisierend immer, oh, das war aber alles scheiße. Eben. Das ist ja dummes Zeug. Und insofern sagen wir einfach, so war es eben. Und bei denen in Kambodscha war es ähnlich, dass man einfach sagte, wir stehen sozusagen. Die Vietnamesen haben sich auch nicht so toll benommen im Lande. Das war im Prinzip eine Diktatur, die dann die Vietnamesen aufgezogen haben im Land. Und die Kambodschaner kamen sozusagen vom Regen in die Traufe. Und jetzt wirklich sehr mit Anführungsstrichen und sehr mit
Spitzen. Moment, in welchem Jahr sind wir gerade?
Nach der Befragung, also 79 folgende.
Okay, weil Vietnamkrieg auch schon vorbei. Nee, doch.
Ja, doch, ja, klar war der vorbei. Aber der Konflikt war dann in Anführungsstrichen gelöst, aber wirklich nur in Anführungsstrichen, weil die Vietnamesen eben sich auch nicht so vernünftig benommen haben. Also der kambodschanische Mensch, ja, der ist also von der Hölle in die nächste Hölle geraten sozusagen. Und da hast du auch weder Zeit noch Lust dazu, dich mit noch einer Hölle zu beschäftigen, sondern das war einfach schlechtes Leben auf ärmlichstem Niveau und mit unserem Leben überhaupt nicht zu vergleichen. Und wie gesagt, mit spitzen Fingern und Handschuhen. Es ist vielen Menschen in der DDR so ergangen, ja, dass sie einerseits erstmal 12 Jahre Nazi-Scheiße überlebt haben, meinetwegen als aufrechte Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Christen, was weiß ich, und dann kommen sie in die nächste Scheiße bis 1989 und stehen dann da und sollen auf einmal waschechte Demokraten sein, was natürlich auch Mumpitz ist, ja, also insofern gibt es da tatsächlich relativ viele Parallelen, die mir so bei der Vorbereitung dieser Sendung so ein bisschen in den Kopf gekommen sind und eben auch die Tatsache, dass allen voran die Vereinigten Staaten, meine neuen Freunde, muss ich in diesem Fall mal deutlich sagen, sich auch tatsächlich auf die Seite des Unrechts gestellt haben. Die haben also lange Zeit Khmer Rouge nicht als Organisation eingestuft, die man wo man sich wirklich fern von halten sollte. Und die Verbrechen waren natürlich bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Administration in Washington nicht wusste, was Pol Pot war.
Ja. So. Ist das dann wieder so dieses typische, er mag ein Schweinehund sein, aber er ist unser Schweinehund?
Ja, also wir können jetzt mit Saddam Hussein weitermachen. Ja, sowas, ne? Ja. Also die Begründung kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall wirklich bedauerlich, sage ich es mal ganz vorsichtig, dass auch die Vereinten Nationen, die natürlich von den Amerikanern dominiert waren, das mitgemacht haben sozusagen und auch da keinerlei Sanktionen erfolgten oder wenigstens mal eine Debatte. Ja, klar, das bringt nichts, wenn da irgendeine Resolution entsteht, jedenfalls in der Regel nicht. Aber alles das wurde eben nicht gemacht und gewährte sozusagen denjenigen, die dann ihrerseits dort Terror machten im Land, sozusagen eine Art Schutzmantel. Und das muss man eben sagen, ist für die Geschichte Kambodschas wirklich eine komplizierte Angelegenheit. Und beendet wurde das alles. Also diese negative Einflussnahme und dieses Waffenliefern an Untergrundkämpfer durch China und Russland und Amerika auf der anderen Seite und so weiter, alle das hörte erst auf, als mein tatsächlicher Freund des 20. Jahrhunderts, nämlich Michael Gorbatschow, gesagt hat, wir Sowjetunion müssen unser Verhältnis zu China und den USA verändern. Wir müssen eine neue Außenpolitik machen und wir müssen all diese Konflikte, die auf dem Urkonflikt zwischen Ost und West eigentlich basieren, die müssen wir beenden. Und das war 1989. Und als sozusagen der gordische Knoten einmal durchschlagen war, haben sich halt diese anderen Konflikte auch alle aufgelöst. Ja, und uns die Möglichkeit gegeben, anders zu leben und eben den Kambodschanern auch.
Hätte diese Auflösung des Konflikts zwischen Ost und West auch damals von, wer war das? Ronald Reagan war, glaube ich, Präsident damals, ne? 89. Hätte auch Reagan sagen können, so, wir ziehen jetzt mal die Reißleine, wir hören jetzt auf hier mit dem Säbelrasseln und den Stellvertreter kriegen. Oder musste das damals von der Sowjetunion ausgehen?
Also mit Verlaub war es George Bush, der jetzt gerade verstorben ist.
Oh, Verzeihung.
Nein, ist kein Problem. Aber Ronald Reagan ist in diesem Zusammenhang auch wirklich zu erwähnen. Also die Auflösung des Konfliktes ist als Initiative ausgegangen von Gorbatschow. Gorbatschow hat festgestellt, dass die Sowjetunion diesen Wahnsinn nicht mehr bezahlen kann.
Klar, er war pleite.
Also der Auslöser, handeln,
aber
warte, ja. Der Auslöser war Tschernobyl,
ja.
Weil er gemerkt hat, da kommt jetzt noch mal ein paar Milliarden, die habe ich nicht. So, und dann hat der einfach die Hosen runtergelassen, hat gesagt, hör mal, Ronny, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach abrüsten würden? Dann hat Reagan gesagt, komm gar nicht in Frage, du willst mich verarschen. Das war in Reykjavik. Berühmtes Treffen.
Haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine Sendung drüber gemacht, oder?
Das kann auch sein. Aber ich habe das schon wieder vergessen.
So ein bisschen den Überblick.
Ja, ja. denkt der Gorbatschow auf dem Rückweg, der hat einen kürzeren Rückweg als Reagan. Der kommt eher in Moskau an als Reagan in Washington. Denkt er sich auf dem Rückweg aus, ich setze mich jetzt in Washington vor die Weltpresse und sage, wir hatten ein total erfolgreiches Gespräch wir haben ein total erfolgreiches Gespräch gehabt und wir haben beschlossen, dass wir jetzt Abrüstung machen. Punkt. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Daraufhin kommt der Reagan in Washington an und hört von der Pressekonferenz von Gorbatschow und sagt, was für eine Scheiße, stimmt doch gar nicht. Aber ich kann ja jetzt nicht das Gegenteil sagen. Ja. Also setzt er sich hin vor die Presse und sagt, ja, wir hatten gute Gespräche. So, und dann beginnt der Prozess der Abrüstung und des gegenseitigen Vertrauensschaffens. In diesem Prozess wird dann irgendwann der Bush der Nachfolger von Reagan, mhm. Das ist schon richtig. Und die Initiative, also die Initiative ging ursprünglich von Russland aus, die hätte auch nicht vom Westen ausgehen können, weil sowohl Bush als auch Reagan waren Anhänger der strategischen Defense-Initiative im Weltraum, also SDI. Ja.
Star Wars.
Damals. Star Wars. Sie haben aufgerüstet wie die Bekloppten. Sie haben hinter dem NATO-Doppelbeschluss sozusagen die Möglichkeit gesehen, ihre Potenziale weiter zu erhöhen. Sie wären auch nicht pleite gewesen. Ja, das hätten sie schon eine Weile lang weitermachen können.
Also sie hätten aber auch vernünftig sein können. Also geschieht ja manchmal, dass Menschen vernünftig sind, auch wenn man sie nicht dazu zwingt, vernünftig zu sein, wie im Falle von Gorbatschow.
Ja, aber gehen wir zurück zu Pol Pot, der war auch nicht vernünftig. Und die Vietnamesen, die dann ihn vertrieben haben, waren es auch nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die nicht vernünftig waren und die einfach wirklich verbrecherisches, dummes Zeug gemacht haben. Und dazu gehört sicher auch Pol Pot und die Situation in Kambodscha. Aber dass 1989-90 sozusagen der Schuh von der anderen Seite aufgeschnürt worden wäre, das kann ich mir wirklich definitiv nicht vorstellen. Was aber passiert ist, der Gorbatschow hat, sagen wir einfach mal, durch diese unglaubliche Offenheit und diese Nonchalance, mit der er gesagt hat, Leute, ich kann sowieso nicht mehr, nehmt, was ihr kriegen könnt und lasst uns in Ruhe. Ja. Haben die im Westen gesagt, okay, dann machen wir das auch, weil richtig gut finden wir das auch nicht. Also es gibt niemanden auf der Welt, der es toll findet, Atomraketen zu stapeln. Das ist ja dummes Zeug. So, und dann sind die sozusagen drauf eingegangen, erst mit Skepsis und dann immer weiter und gesagt, hurra, hurra, der gibt uns auch noch die europäische Einheit. Also wir Europäer haben gesagt, der lässt sogar zu, dass also Polen und oder dann später Putin, Jelzin und Putin, dass also sozusagen der alte Ostblock dann auf einmal in der EU ist und in der NATO und wir haben auf ganzer Linie gesiegt. Insofern war das dann so ein
Fluss. Das Ende der Geschichte.
Das Ende der Geschichte. Und insofern hätte das nicht anders gehen. Also wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre und sagen wir mal die Sowjetunion der Reiche gewesen wäre und so, wäre es vielleicht unter umgekehrten Vorzeichen genauso gegangen. Keine Ahnung. Das ist ja hätte Fahrradkette.
Jetzt kommen wir aber witzigerweise kommen wir jetzt wieder dahin zurück, ne, dass wir Chinesen haben, die andere Interessen verfolgen als die Russen, die andere Interessen verfolgen als die USA. Wir haben wieder Stellvertreterkriege. Also ich habe, als du angefangen hast mit Kambodscha, habe ich gedacht, Syrien.
Ja, das ist das kann man
was
schon.
Was noch ein bisschen kaputter ist, weil da hast du noch die Kurden, du hast noch die Türken, die ganz
und ganz komplizierte Geschichte und auch näher an Europa und viel mehr Einfluss und Fehlern von Europa. Aber der Fall Kambodscha ist tatsächlich auch sinnbildlich für diese Stellvertreterei. Also du führst irgendwo jetzt im Jemen finde ich eigentlich noch viel besser, in Anführungsstrichen besser. Also da wird das arme Land. Das arme Land wird da kaputt gemacht. Und zwar was ich da so sehe und höre, ist das final kaputt.
Ja.
Nur weil Saudi-Arabien und der Irak und der Iran und die Ägypter vielleicht auch noch und wer auch immer sonst noch sich darum prügeln, Hegemonialmacht zu werden. Was auch im Pazifikraum natürlich ein Punkt war. Die Amerikaner wollten dort auf jeden Fall verhindern, dass die Russen, den größeren Einfluss haben. Und dann alleine gegen Japan stehen und so weiter. Da gab es unglaublich viele strategische Überlegungen, die alle auf dieses, zurückzuführen sind, wer hat mehr Steinchen zum Werfen und wer ist sozusagen im Sandkasten der Größte. Und das kann man tatsächlich im Mittleren Osten jetzt auch feststellen. Das stimmt schon.
Und das ist halt was ich nach wie vor nicht verstehe, warum man überhaupt Hegemonialmacht sein will, warum man nicht einfach nur seine Ruhe haben will.
Ja.
Also in Ruhe seinen Geschäften nachgehen will. Das ist ja immer noch, das sehen wir ja an der EU, wie gut das tut, wenn man in Ruhe seinen Geschäften nachgehen kann.
Ja, aber da gibt es einfach Gestalten.
Ja, Psychopathen gibt es immer irgendwo.
Für die ist Größe in jederlei Hinsicht einfach wichtig. Und sie sehen überhaupt nicht, dass man Russland in dieser Größe gar nicht regieren kann. Das ist einfach dummes Zeug. Ja, da sind 12 Zeitzonen oder 11. Und wenn du in den Ural fährst oder dahinter noch, dann erlebst du Gestalten, die wissen gar nicht, wer Herr Putin ist. Ja,
und ja, wozu auch?
Ja, das interessiert dich auch, das ist ein Scheißdreck. Ja, und in der Kamtschatka sprechen sie Japanisch und zwar mit Sinn, weil da gibt es viel Kontakt und so weiter und so fort. Aber das kann man auch mit den alten Persern machen. Du kannst 300 Jahre vor Christus gehen und guck dir mal an, wie groß das Perserreich war und wie groß dann das Alexanderreich später wurde. Das ist einfach nur schiere Größe gewesen und Machtdemonstration, ich habe den längsten und ich bin der Größte. Und damit das scheint tatsächlich ein Antrieb zu sein, denn Sinn macht es nicht.
SUVs sind die meistverkauften Autos.
Ja, und Sinn macht es nicht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 7. Januar 2019, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.